Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
In Kinofilmen, da wimmelt es ja von Menschen, von Heldinnen und Helden in allen Formen. Aber das Kino, anders als das Theater, das braucht gar keine Menschen. Es gibt eine ganze Reihe an Filmen, in denen es nichts Menschliches zu sehen gibt oder in denen die Natur und Tiere die eigentlichen Helden sind. Filme über Tiere, über Pflanzen, über Steine, über Wolken, über Staub, das alles gibt es und das eignet sich auch für großes Kino. Genau diesem Kino widmet das Arsenal in Berlin jetzt eine spannend kuratierte Reihe mit dem Titel Animal, Mineral, Vegetable, Natur und Nichtmenschliches im Film. Kuratiert hat die Reihe James Latimer, der jetzt bei mir im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Bevor wir in die Filme eintauchen, die gezeigt werden, was hat Sie jetzt dazu inspiriert, eine Filmreihe zu kuratieren, die sich, ich übersetze es mal selber, mit dem Verhältnis von Kino zu Natur und dem Nichtmenschlichen auseinandersetzt?
Naja, ich meine, ich würde sagen, wie viele von uns heutzutage leben, ist, naja, die Natur ist ziemlich weit weg. Einerseits bekommen wir auf unseren Handys täglich neue Meldungen über Umweltkatastrophen. Aber gleichzeitig, wenn wir in der Großstadt leben, wie ich in Berlin, haben wir das Gefühl, ja, es gibt immer weniger freien Platz in der Stadt, alles wird zugebaut und wir haben nicht so wahnsinnig viel alltäglichen Kontakt zur Natur. Das heißt, einerseits kriegen wir mit, wie sonst überall auf der Welt, irgendwas Schreckliches mit der Natur passiert, aber im Alltag bleibt sie unsichtbar. Ich meine, überhaupt diese Ideen von wegen, ja, wie lebt es sich im Anthropozän, wie lebt es sich mit diesem merkwürdigen Abgetrenntheit von der Natur? Es haben sich viele Filmemacherinnen mit diesen Fragen auseinandergesetzt und es entstehen gerade super viele Filme über dieses Thema. Aber gleichzeitig, da ist auch eine lange Tradition dazu. Also es haben sich immer wieder Leute mit der Natur, mit ihren nichtmenschlichen Entitäten auseinandergesetzt im Laufe der ganzen Filmgeschichte. Und mir war es ein Anliegen, erstens uns dazu zu bringen, naja, so wieder einen Kontakt zu der Natur herzustellen und irgendwie sich zu überlegen, okay, wie sieht die Natur aus? Wie lässt sich die Natur fühlen im Kinosaal? Und was passiert eigentlich, wenn Tiere oder Mineralien, Steine oder Pflanzen eigentlich die Hauptrolle übernehmen im Film? Was ja immer wieder der Fall war im Laufe der Filmgeschichte und vor allem jetzt immer wieder vorkommt.
Das ist ja das Besondere am Medium Kino, was es vielleicht vom Theater unterscheidet. Ich war Theater ohne Menschen ist nicht vorstellbar, aber Kino ohne Menschen, das funktioniert sehr gut.
Das auf jeden Fall. Ich meine, man kann das Kino natürlich auch begreifen, das Fenster zur Welt, die Welt der Natur mit eingeschlossen. Und natürlich, das Kino kann uns zu Orten hinbringen, wo wir nie waren, Orte der Natur, aber gleichzeitig, die Kino kann uns auch andere Perspektiven zeigen. Und ich meine, die können menschliche Perspektiven zeigen, aber auch nicht menschliche. Man kann durch die Augen von Tieren, man kann irgendwie spüren die Stimmung in einem Regenwald oder man kann irgendwie eine Vorstellung davon bekommen, wie Steine Zeit wahrnehmen beispielsweise.
Jetzt ist da schon aber schon ein kleiner Widerspruch drin. Ich war, also wir nehmen die Natur virtuell wahr über Bildschirme, wie Sie gerade gesagt haben. Gleichzeitig wollen Sie, dass ich einen Monat im Kino sitze vor einer Leinwand, die ja auch nicht Natur ist. Wie erfahre ich Natur im Kino anders als im Wald zum
ja,
Beispiel?
Ja, ich glaube, ich meine, das ist eine berechtigte Frage, aber ich glaube, das ist halt das Ding. Es gab immer einen Unterschied zwischen, naja, so ein Handy-Bildschirm und die Kinoleinwand. Also nicht alle Bildschirme sind gleich. Und ich glaube, in der Kinosituation, in der Dunkelheit, mit dieser großen Leinwand ist, naja, das Immersive kommt da zum Einsatz auf ganz andere Art und Weise, als wie das ist, wenn man so schnell mal in der U-Bahn aufs Handy schaut. Und ich glaube, da ist das Potenzial und es ist auch ein gemeinsamer Raum. Es ist ein Raum, wo man mit anderen Menschen ist und ich glaube da, dass man sich Gedanken darüber macht, okay, ich sehe oder ich spüre irgendwas in Bezug auf der Natur, es sind Leute mit mir und was macht das mit mir? Was macht das mit uns?
Sie eröffnen heute Abend mit dem indischen Film Kumati von 1979. Wieso ist das der perfekte Eröffnungsfilm für die Reihe?
Naja, einerseits ist es eine Neuentdeckung für mich, die ich ganz, ganz toll finde. Und ich bin in einem indischen Dorf und ein merkwürdiger Mann erscheint eines Tages, sitzt unter dem Baum mitten im Dorf. Die Kinder des Dorfes finden ihn etwas, wissen nicht unbedingt, was mit ihm ist. Allerdings am Tag, wo er aus dem Dorf wieder rausgeht, singt er ein bisschen, die tanzen mit und er lässt die alle in Tiere verwandeln. Und der eine Junge, der in einen Hund verwandelt wird, hat total Angst, rennt weg. Und wenn alle Kinder am Ende des Liedes zurückverwandelt werden, bleibt er als Hund. Und für mich war das einerseits diese Idee, dass Menschen sich in Tiere verwandeln, das kommt sehr, sehr oft vor in der Kinogeschichte eigentlich. So Werwölfe oder sowas kann man sich natürlich vorstellen. Aber hier geht es eher, es ist auf eine Art und Weise eine sehr pragmatische Darstellung. Wie wäre es? Und wie die Familie so begreift, dass das Kind jetzt ein Hund ist. Und darüber hinaus, der Film hat wahnsinnig tolle Naturbilder und eigentlich geht diese Verwandlung auch mit einer Änderung im Kopf des Kindes einher, dass er durch diese Verwandlung anders auf die Natur schaut. Und dementsprechend hat es natürlich auch sehr viel mit der Reihe zu tun.
Und vielleicht auch wir dann auch anders auf die Natur schauen.
Das will ich hoffen,
Sie haben ja schon erwähnt, dass gerade aktuell Filmemachende sich immer wieder stärker mit der Natur beschäftigen. Zum einen sicherlich das Thema der Klimakatastrophe. Auf der anderen Seite, dachte ich mir, hat das auch mit einer gewissen Perspektivverlagerung gerade im Arthouse-Kino zu tun, wo indigene Perspektiven immer zentraler werden. Ich war also, damit kommt ja auch eine Perspektive auf Natur und Landschaft ins Kino rein. Wie tragen denn diese Filme dazu bei, und einige davon haben Sie ja kuratiert, um unser Verständnis von Natur und Umwelt anders zu begreifen?
Ja, ich glaube, diese indigenen Perspektiven, die oft nicht so sichtbar waren im Laufe der Jahrzehnte eigentlich, die können uns durchaus was beibringen, weil ich glaube, das indigene Verhältnis zur Natur ist einfach ganz anders und quasi diese Abgetrenntheit, von der ich gesprochen habe, die ist in solchen Zusammenhängen nicht unbedingt vorhanden. Und ich finde, bei dem Film Fainting Spells von Sky Hopinke zum Beispiel, es geht einfach um ein Gespräch zwischen einer Pflanze und einem Mensch, und das ist selbstverständlich. Und dass die Pflanze als Freund oder als Berater fungieren kann, ist völlig, völlig normal. Oder bei dem Film The Bariti Flower, da leben die Menschen so dermaßen im Einklang mit der Natur, es ist halt quasi, ja, ob man sich mit seiner Mutter unterhält, ob man mit einem Affen unterwegs ist, ob man Pflanzen für irgendwelche Zeremonien zur Heilung oder einfach irgendwie um ein Haus zu bauen. Diese ganzen nichtmenschlichen Entitäten, die sind komplett verankert im Alltag der Menschen. Und das ist etwas, was uns in der Großstadt in Berlin fehlt manchmal.
Sie zeigen ja das ganze Spektrum. Dokumentarische, Spielfilme, Kurzfilme gibt es auch, glaube ich, ganz wichtig. Zeitgenössisches, aktuelles Kino findet sich in der Reihe. Aber es wird konfrontiert oder sagen wir mal in einen Dialog gestellt mit Klassikern. Also es gibt auch Filme von Robert Bresson oder George A. Romero. Kann man denn sagen, dass vor 50 Jahren anders über Natur erzählt worden ist als heute, und wenn ja, wie?
Ich glaube, auf eine Art und Weise, man könnte so eine ganze Kinogeschichte der Natur, des Nichtmenschlichen erzählen. Ich meine, ich habe natürlich bei mir mit diesem Dialog zwischen dem Alten und dem Neuen, es ging darum, auch einigermaßen organisch vorzugehen, irgendwie so auch so ein bisschen inspiriert von Pflanzen, also sprich, irgendwie Filme zusammenzustellen, die vielleicht aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen entstanden sind, aber die doch was Gemeinsames haben. Zum Beispiel der letzte Abend der Reihe, da zeige ich Monkey Shines von George Romero, ein Horrorfilm, wo man so quasi die Welt durch die Augen von Affen sieht, von einem mordlustigen Affen sieht. Und den habe ich dann zusammengestellt mit einem Found-Footage-Film von YouTube-Videos von Emilio Varavella, der heißt Animal Cinema. Und da sieht man das Ergebnis davon, wenn Tiere Webcams klauen und so quasi mit diesen Webcams selber Sachen drehen. Also das heißt, auf zwei sehr unterschiedliche Arten und Weisen, in zwei sehr verschiedenen, unterschiedlichen geschichtlichen Zusammenhängen, sieht man die Welt durch die Augen von Tieren. Ja, also solche Querverbindungen. Es geht nicht unbedingt irgendwie 1:1 Esel damals in der Filmgeschichte an Filmen mit einem Esel heute, sondern eher so ein bisschen zu gucken, ja, wie lassen sich ungewöhnlichere Verbindungen herstellen.
James Latimer, Kurator der Reihe Animal, Mineral, Vegetable, Natur und Nichtmenschliches im Film, zu sehen ab heute den ganzen Juni über im Berliner Arsenal. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.